wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball. Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir sind mit Ihnen bereits in der Vorwoche ein bisschen in den wirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aspekt des Eishockeysports abgetaucht und wollen das heute in einem zweiten Teil fortsetzen. Sie hören wie in der Vorwoche den Vorsitzenden der Spielerinnen-Gewerkschaft Union, Sascha Tomanek, in der Leitung. Und nachdem wir vergangene Woche unsere planmäßigen ersten beiden Gesprächsdrittel abgefragt haben und durchbesprochen haben, folgt heute das dritte Drittel sozusagen, in dem wir über aktuelle Themen sprechen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Gut, dann kommen wir zum dritten und aktuellsten Teil des Gesprächs. Wie wir wissen, also wir wissen jetzt, wer ihr seid, was ihr macht und wen ihr vertretet. Wir wissen, dass du selbst Eishockey erlebt hast, aber egal wie viel Eishockey man schon gesehen hat, irgendwie schafft es die Eishockey League doch immer wieder einen zu überraschen. Zumindest geht es mir so. Wie geht's dir dabei?
Also wäre ich jetzt in der arbeitsrechtlichen Beratung, würde ich zu dir sagen, du musst bitte deine Frage etwas präzisieren, die League überrascht uns.
Ich glaube, du weißt, auf was ich, worauf ich anspiele. Also ich kann es eh aussprechen. Es ist einfach,
bitte, ja.
Es ist einfach so spät wie heuer war es noch nie, dass man gewusst hat, wer eigentlich in der Liga mitspielt. Es ist dann schon einen Teilnehmer, der eigentlich die Frist versäumt hat, alles einzureichen oder alles eingereicht bekommen zu haben. Ich glaube, da war die Frist schon vorbei, wie Mailand offiziell genannt hat oder das Prädikat eines Bewerbers bekommen hat, dass es trotzdem irgendwie nur nach dieser kurzfristigen Bewerbung funktioniert hat, gleich in die Liga mit aufgenommen zu werden. Das finde ich doch immer wieder, also finde ich bemerkenswert, muss ich so sagen.
Ja, bin ich bei dir. Nur deswegen habe ich zuerst tatsächlich nicht gewusst, auf was du jetzt genau hinaus bist. Überraschend finde ich es mittlerweile nicht mehr nach all den Jahren, weil der Bernd Freimüller, der Hockey-Insider schlechthin in Österreich oder eigentlich weltweit, betont das immer wieder, dass die von der Liga sich selbst auferlegten Fristen für gewisse Sachen dann eher so Richtwerte sind und jetzt keine unbedingt verbindlichen Fristen sind, wenn man dann noch für das Eishockey etwas aus Ligasicht Besseres doch noch zustande kriegt. Na, warum soll man uns dann auf irgendeiner Frist aufhängen? Das ist mein Gefühl, dass es meistens so dann gehandhabt wird. Und es war jetzt bei Mailand nicht das erste Mal, dass man dann irgendwie die Fristen da irgendwie jetzt dann... Wobei ich muss gestehen, heuer habe ich die Fristen jetzt gar nicht gewusst. Also ich habe da gar keine Aussendungen gelesen, wann welche Frist sein sollte. Es war überraschend, dass die dann plötzlich dabei waren. Es war genauso überraschend, nachdem alle gesagt haben, die Pioneers werden es jetzt nicht schaffen, weil die ganzen Spieler schon weggehen und so weiter. Und jetzt sind die auch wieder dabei. So gesehen, überraschend tut es mich nicht mehr. Ich habe Gespräche im Vorhinein mitbekommen mit einzelnen Vereinsmanagern. Das war eigentlich eine große, oder nicht eine große, aber es war meines Wissens nach eine Mehrheit gegen die Neuaufnahme von Mailand, weil gerade viele österreichische Vereine da dann Angst haben, dass, wenn Mailand da Geld in die Hand nimmt, dass sie dann noch einmal um eine Position weiter nach hinten rutschen. Kann man jetzt sagen, ja, sportlich, mein Gott, dann messt euch halt sportlich, aber es ist ja letzten Endes, gewinnt Geld trotzdem Spiele, wie man jetzt in Graz gesehen hat. Und ich freue mich, dass jetzt einmal der Meister aus der Steiermark kommt, dass Graz Meister ist, dass das einmal eine willkommene Abwechslung ist. Und ich finde es immer gut, wenn es unterschiedliche Meister gibt jedes Jahr. Wobei mir jetzt als Sascha Tomanek persönlich relativ wurscht ist. Also ich habe da jetzt, auch wenn es dann inzwischen noch mal geheißen hat, im Fernsehen früher, du hilfst ja zu den Caps, weil du dort gespielt hast oder weil du Wiener bist oder irgend sowas. Also mir sind die Caps, was das betrifft, als gerade in meinen Fernsehzeiten genauso wurscht gewesen wie Klagenfurt oder Feldkirch oder Innsbruck. da geht es eher darum, dass man vielleicht noch irgendwo, und das war am Anfang noch bei mir, dass man noch ein, zwei Freunde hat, eben so, wenn dann die Lukas-Brüder noch in Linz gespielt haben. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich dann beim Kommentieren jetzt zum Linz-Fan mutiert wäre, weil er vielleicht auch in Wien oder in Klagenfurt irgendwelche Spieler gespielt haben, die ich noch persönlich gekannt oder sehr gemocht habe. Aber da freut man sich dann am Ende, wenn die jetzt Meister geworden sind, denkt man sich, na cool, die haben sich jetzt wieder mal verdient. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema weggekommen.
Gell? Ja, eigentlich hast du beides schon beantwortet, was ich wissen wollte.
Aber das vielleicht mit den Vereinen, dass da viele eigentlich dagegen gewesen sind und sich das dann in den letzten Tagen scheinbar vor dieser Abstimmung dann doch noch geändert hat, dieses Bild. Ja. Aber also wir als Gewerkschaft, als Spielerinnenvertretung, wir freuen uns natürlich, desto mehr Vereine teilnehmen, ne? Weil das erhöht natürlich österreichische Vereine hauptsächlich, aber das vergrößert den Arbeitsmarkt und gibt mehr Spielern die Möglichkeit, da einen Job zu haben. Ja? Also so gesehen, weil mir damals auch als Vorarlberg im ersten Jahr noch abgelehnt worden ist, nachdem das alles immer so positiv ausgesehen hatte, haben wir dann schon noch eine Stellungnahme abgegeben und sagen, ja schade, weil irgendwie das wäre schon sinnvoll gewesen, ja? Weil desto mehr Vereine teilnehmen, desto mehr Arbeitsplätze gibt es. Und das ist natürlich immer unser Hauptanliegen.
Du hast gesagt, Vorarlberg war trotzdem, Feldkirch war trotzdem eine Überraschung oder ist überraschend ein bisschen gekommen. Wie überraschend ist es für die Gewerkschaft gekommen? Und hat es Anfragen von Gewerkschaftsmitgliedern gegeben bezüglich einer Beratung oder vielleicht sogar Hilfe?
Ja, spannenderweise war die Vorarlberg-Geschichte, brennt jetzt die letzten zwei Jahre, dass es da immer wieder massive Gerüchte gegeben hat, dass es finanzielle Probleme gibt. Sind auch immer wieder dann irgendwie Journalisten an uns herangetreten, haben gesagt, na, wisst ihr da mehr, weil wir haben das und das recherchiert, dann eben Ausstieg des Hauptsponsors und so weiter. Und der Reini Divis, quasi unser Mann im Westen, der Vater halt dort hin und wieder dann einfach mal bei der Eishalle vorbei oder trifft sich mit irgendeinem Spieler auf einen Café oder ruft die an. Und dort ist aber nie was gekommen. Also entweder haben sie gesagt, nein, es wurde alles bezahlt oder es dauert noch ein bisschen, aber wir warten, das ist kein Problem. Also wir haben tatsächlich kein einziges Mal intervenieren müssen. Also dass wir da quasi ein Schreiben an die Pioneers richten hätten müssen und sagen, hey, da fehlt ja Geld, war nichts der Fall. Ja. Also sie haben es entweder alles selbst geklärt oder zumindest unsere Hilfe nicht gebraucht oder, was ich jetzt hoffe, alles bekommen. Ja, also das ist, mehr wissen wir dazu nicht. Also außer, dass die Spieler, die gefragt haben, sind immer gesagt haben, nein, es passt. Ja. Und ich meine, dass verspätet bezahlt wird, ist jetzt nicht super, aber das kommt nicht nur in Vorarlberg vor, das ist immer wieder. Und das sind die Spieler, das sind wir, also wir alle, bei uns war es damals auch schon so, und da sind viele Spieler einfach darauf vorbereitet und sagen, na, Hauptsache ich kriege mein Geld. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass das schon professioneller abläuft als noch vor 20 Jahren. Mhm.
Einen Punkt gibt es auch noch, was ich von vorhin noch ein kurz aufgreifen möchte. Du hast diese Allianz angesprochen. Meines Wissens war es eine relativ österreichische Allianz oder eine relativ breite österreichische Allianz gegen die Aufnahme von Mailand. Und der Hauptkritikpunkt, den ich so vernommen habe in diesen ganzen Bestrebungen, war einfach, ja, Mailand einmal ein Jahr in der Alpsprobe spielen lassen quasi und endlich Klarheit schaffen, weil es so lange nicht klar war, wie viele Heimspiele es geben wird. Endlich für Planbarkeit zu sorgen. Und das ist ja dann letztendlich trotzdem alles erst am 1. Juni passiert. Verstehst du da die Vereine, die sagen, ja, wir brauchen schneller Planungssicherheit, mit wie viel Heimspiele wir budgetieren können, um einen Finanzplan auch zu erstellen, wahrscheinlich für die Saison?
Ja, verstehe. Also das ist auf jeden Fall ein Argument. Ja. Die Frage ist nur, wie weit man dann einen Modus nicht ohnehin immer anpassen kann, dass man es quasi umgekehrt aufzäumt, dass man sagt, egal, ob wir vier Vereine sind oder 24, am Ende müssen so und so viele Heimspiele rauskommen und es wird immer einen Modus geben, wo man das dann hinkriegt. Ja? Also das ist dann einfach nur eine mathematische Aufgabe, das denke ich so hinzubiegen. Mhm. Umgekehrt verstehe ich auch eine gewisse Skepsis, weil immer wenn die Wunderwutzis einsteigen, siehst dann, dass es da manchmal doch nicht so ist. Und ich meine, das war jetzt mit Bratislava, war das natürlich eine katastrophale Geschichte und eine schreckliche Geschichte mit dem Todesfall dann und so weiter. Aber es war trotzdem, es war eine schöne Halle, aber die war leer, soviel ich mitbekommen habe bei das den stimmt, Spielen. Ja. Mit Snowmo rein, Snowmo raus. Ich glaube, das Wichtigste in der Liga ist schon Kontinuität. Weil ich kann mich noch erinnern, als Fehava eingestiegen ist und die Kollegen damals von Sky oder vielleicht das damals sogar noch Premiere geheißen, gesagt haben, na Moment einmal, das ist aber jetzt die allerschlechteste Mannschaft und warum nimmt man so eine Mannschaft in die Liga auf und da kommen keine Zuschauer. Und da habe ich damals eigentlich schon gesagt, das habe ich irgendwie schon ein bisschen vorhergesehen und bin da nicht ganz daneben gelegen. Es muss nicht nur KC und Villach sein, sondern du hast auch Zuschauer gegen andere Teams, wenn man die einmal kennt und wenn man einmal weiß, dass die gut sind. Ja? Und HCB Südtirol war da das positive Beispiel in dem Sinn, weil die sind gekommen und haben die Liga gleich mal gerockt. Und plötzlich hat man gegen die dann auch Zuschauer gehabt, weil man gewusst hat, das ist ein ernsthafter Gegner. Und gegen die ist es vielleicht ein schwierigeres Heimspiel, als wenn Innsbruck kommt und so weiter. Also ich kann da jetzt nicht alle Zuschauerstatistiken auswendig sagen, weil ich es nicht weiß, aber ich glaube einfach, man muss sich an die Mannschaften dran gewöhnen, man muss da Rivalitäten schaffen, ja, wie es Salzburg-Bozen dann zum Beispiel gehabt hat, ja, oder wie es, also unabhängig von den österreichischen Rivalitäten, ja, dass man auch sagt, hey, Wien gegen Fehava, das ist schon was, oder Wiens-Neumo damals, ja, wenn man sagt Ost-Derby oder Ost-Nord-Derby, und ich glaube, dass man sich da draufsetzen muss, und weil es ist doch völlig wurscht, spielt da Eishockeyspieler, da Eishockeyspieler und ein paar Kanadier spielen dort, ein paar Kanadier spielen da und einfach, da kommt eine Mannschaft, die gut Eishockey spielt und es ist völlig wurscht, ob ich den Namen jetzt leichter aussprechen kann oder schwieriger oder ob die innerhalb der österreichischen Grenze sind oder nicht. Also wenn ich mich zu einer internationalen Liga bekenne, ja, was jetzt an sich ein super cooles Projekt ist, dann denke ich, muss ich es auch durchziehen. Ja. Oder ich mache die Variante 2 und teile es irgendwie in Divisionen ein oder in Conferences und spiele halt mehr gegen die eigenen Gegner. Auch da wird es sicher einen Modus geben können, um vielleicht auch Reisekosten irgendwie ein bisschen überschaubarer zu machen. Und dann halt, weiß nicht, wenn die Kärntner dann noch mehr Davis haben wollen, dass ihnen das wichtig ist, weil ich natürlich dann da wieder mehr Tickets verkaufen kann und so weiter. Ja. Also da könnte man alle möglichen Überlegungen anstellen. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist einfach nur, und daher vielleicht auch die Skepsis, wenn Mailand einsteckt und wenn dann da jetzt plötzlich der große Sponsor vielleicht dahinter steckt, ist das dann auch was dauerhaft Seriöses oder ist das jemand, der nach 2 Jahren dann wieder sagt, na pfeift doch und dann wieder aussteigt? Und dann war es natürlich schade, ja, weil wenn die reinkommen, kurz die Liga irgendwie aufmischen und dann aber wieder weg sind, dann hat es eigentlich niemandem dauerhaft was gebracht.
Absolut. Kritik gibt es auch immer wieder, wenn auch manchmal nur sehr leise, an der Vertragssituation oder an den Verträgen insgesamt in der Liga. Die meisten Verträge werden abgeschlossen, zumindest ist das mein Kenntnisstand. Die laufen von August bis April. Und in den Monaten dazwischen gibt es, kann das stimmen?
Ja, ich habe gerade mitgezählt im Kopf. Ich kann da gleich eine Statistik dazu sagen. Ja,
ja, das wäre ganz gut. Ist das nach wie vor der Fall so?
Ja, also ich habe jetzt gleich das Tortendiagramm aufgemacht. Vertrags, haben wir die Spieler auch gefragt, als wir sie nach ihrem Einkommen gefragt haben. Vertragsablauf, also quasi wie endet dein Vertrag? Und da haben wir den höchsten Prozentsatz mit 38%, 9 Monate. Das wäre dann August bis April. Mhm. Der zweithöchste Prozentsatz mit 23%, also rund ein Viertel, mit dem letzten Match. Das heißt, ich scheide irgendwann in den Playoffs aus und nachdem ich ja kein Monatsentgelt bekomme, sondern immer ein Jahreseinkommen vereinbart ist, ist es für den Spieler dann relativ wurscht und viele Spieler wollen dann auch frühzeitig abgemeldet werden, damit sie die Möglichkeit haben, beim AMS Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung zu beziehen. Mhm. Und dann hätte man noch die 8-Monats-Verträge, das sind 19%, also knapp ein Fünftel, also quasi noch eine Spur kürzer, weil man eh schon meistens im März dann ausscheidet. Dann haben wir auch 10-Monats-Verträge, das sind aber wirklich nur 2%. Und 18%, also auch wieder ein knappes Fünftel, hat Ganzjahresverträge. Okay. Ja, wobei sich das hauptsächlich auf, lass mich schauen, nach 12 Monaten, ja, das ist hauptsächlich Salzburg mit 77%. Dass die dort Verträge fürs ganze Jahr abschließen und dann noch Klagenfurt mit 45%. Es gibt immer wieder Bestrebungen von den Vereinen, das auch umzusetzen, weil die Vereine sagen, naja, uns ist eh wurscht, weil wir zahlen ja trotzdem nicht mehr, wir müssen ja nicht einen Monat mehr zahlen, sondern wir zahlen ja trotzdem nur das vereinbarte Jahresentgelt. Trotzdem kommt es aber sehr selten vor, aber es wäre halt aus unserer Sicht, wenn uns bewusst ist, dass die Spieler dann zwar einerseits Geld beim AMS verlieren, aber andererseits halt dann durchgehend voll angemeldet sind und mit all den sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen, sprich, wenn du einen Unfall hast beim Training oder am Weg zum Training, zum Sommertraining einen Unfall hast. Ich erinnere nur an den Fall Corinne Konradsheim. Ja, und dann wird das plötzlich als Freizeitunfall abgetan und du kriegst halt nicht die ganzen Vorteile, die du hast, als wenn es als Arbeitsunfall gewertet wird oder dann eine dauerhafte Rente hast. Ja. Aber natürlich, damit will sich niemand beschäftigen. Jeder sagt immer oder jeder hofft immer, dass es einem selbst nicht passiert. Und es sind halt dann doch einige Tausender, die man dann durch die Arbeitslosenversicherung wieder bekommt. Ja. Was ich auch verstehen kann, dass Spieler dann sagen, ja, da bin ich lieber arbeitslos, als wenn ich beim Verein fürs gesamt selbe Geld angemeldet werde. Ja.
So, ich bin's wieder. Aus dem Off, wie man so schön sagt. Sascha Tomanek hat den Fall von Corinne Konradsheim erwähnt. Und weil dieser Fall vielleicht nicht allen geläufig ist, möchte ich das ein bisschen erklären. Corinne Konradsheim, ein Hühne von einem Verteidiger, 1,94 groß und 99 Kilo schwer, hat in der Red Bull Hockey Academy das Eishockeyspielen gelernt und ist danach in Graz und Dornbirn auf dem Eis gestanden. Er wurde auch ins Nationalteam einberufen. Und im Sommer 2017 hat sich der Salzburger auf eine neue Saison bei seinem neuen Club Zell am See in der Alps Hockey League vorbereitet. Und zunächst hat er das noch in Eigenregie gemacht. Am 7. August organisiert sich der damals 23-Jährige zusammen mit seinem künftigen Teamkollegen Alexander Feichtner eine Techniktrainingseinheit in der Eishalle in Gmunden. Und dann schlägt aber das Schicksal zu. Am Nachhauseweg kollidiert der PKW von Corinne Konradsheim mit einem entgegenkommenden PKW eines 14-jährigen Mannes. Alle drei Beteiligten werden schwer verletzt. Corinne erwischt es am schlimmsten. Er erleidet massive Kopfverletzungen und liegt wochenlang im Koma. Aber es kommt noch schlimmer. Während der Eishockeyspieler im Krankenhaus um sein Leben kämpft, stellen die Gerichte fest, dass es sich bei diesem Unfall nicht um einen Arbeitsunfall handelt. Sein Vertrag in Zell am See wäre nämlich erst 8 Tage später in Kraft getreten. Und deshalb war Konradsheim zum Zeitpunkt des Unfalls noch beim AMS gemeldet. Alle Versuche, die Urteile anzufechten, sind gescheitert. Beim Landesgericht Salzburg, beim Oberlandesgericht Linz und beim OGH. Seit fast 9 Jahren kämpft sich der mittlerweile 32-Jährige ins Leben zurück. 14 Monate war er im Spital. Seither ist er in Reha und wohnt bei seinen Eltern. Er konnte nicht selbstständig gehen und hat große Sprech- und Gleichgewichtsprobleme gehabt. Mittlerweile postet er Videos, wie er selbstständig Schritte macht. Corinne war und ist ein Kämpfer. Und dieses Beispiel sollte schon allein deshalb Motivation für eine Reformierung der Verträge in der Liga sein, dass man vielleicht die Spieler doch über 12 Monate anstellt und somit zumindest Rechtssicherheit schafft. Weil einen Unfall am Weg zum Training, das passiert schnell einmal. Und meistens geht er Gott sei Dank glimpflich aus. Aber was ist, wenn nicht? Dieser Fall hat es aufgezeigt und das hat auch der Sascha Tomanek hier erwähnt.
Auf der anderen Seite, das AMS zahlt ja dann trotzdem die Allgemeinheit quasi.
Ja, das kann man natürlich auch kritisch sehen, aber das kann man auch kritisch sehen bei den Bauarbeitern. Die ganzen Baufirmen, die dann Mitte Dezember ihre Bauarbeiter abmelden, ihnen Wiedereinstellungszusagen geben, dann für März oder irgend sowas. Und das dann ähnlich rennt. Ja. Also das hast du in vielen anderen Branchen auch, das hast aber du auch im Gastgewerbe oder so weiter, wenn du irgendwie auf Saison bist, dass dann eben, ja, es wir als Solidargemeinschaft tragen. Ja. Das kann man durchaus kritisch sehen. Also das damit spreche ich da gar nicht. Ja.
Also das ist tatsächlich genau dasselbe, wie wenn ich jetzt ein Dachdecker bin und Mitte Dezember stempeln gehe.
Ja, ist von der Idee dasselbe. Auch da sagen die Arbeitgeber, ich zahle dich nicht das ganze Jahr. Ja. Ja. Also ich zahle dich dann nicht in den Monaten, wo du gar nicht für mich arbeiten kannst, weil halt aufgrund der Witterung nichts ist. Und bei uns ist halt, weil halt aufgrund des Spielplans nichts ist. Mhm. Und ja, ich meine, ganz professionell wäre es natürlich, weil dass man ganze Jahresverträge abschließt, weil ich will auch, dass der Spieler das ganze Jahr trainiert. Ja. Und wenn ich als Spieler wenn ich als Verein einen Spieler mit 1. August verpflichte, da steht er in den Verträgen meistens drinnen, er muss die und die gesundheitlichen Werte erbringen, was juristisch sowieso bedenklich ist, weil das muss er nicht, weil wer sagt, dass gerade diese Werte für einen Eishockeyspieler ideal sind. Ja? Also das ist auch wieder so ein Thema. Er muss arbeitsfähig sein als Arbeitnehmer. Und ich kann aber nicht etwas verlangen, ohne vorher da irgendwie das zu bezahlen. Ja. Also er muss sich quasi auf eigene Kosten fit halten, damit ich dann am 1. August einen topfitten Spieler kriege. Also da kann man dann schon drüber reden, ob da nicht die Vereine auch in der Verantwortung sind, da dann mehr Geld in die Hand zu nehmen oder ob man einfach sagen kann, du musst da zu dem und dem Zeitpunkt mit den und den Werten kommen. Wie gesagt, ich muss körperlich imstande sein, Eishockey zu spielen, aber ob ich gewisse Werte erreichen muss, weil meistens verwenden das dann Vereine, wenn sie mit einem Spieler nach ein paar Wochen unzufrieden sind, das sagen, ja, aber du warst beim Radl-Test nicht gut genug und deswegen können wir den Vertrag auflösen. Also das haben wir auch schon gehabt, wo man dann vor Gericht mit einem sehr guten Vergleich, für den Spieler sehr guten Vergleich ausgestiegen sind. Ja.
Jetzt hast du vorhin schon kurz angesprochen, und das ist der letzte Punkt, versprochen. Jetzt hast du angesprochen Arbeitsunfälle, wenn beim Training zum Beispiel irgendwas ist. In den Sommermonaten ist es versicherungsrechtlich wahrscheinlich ein bisschen ein Streitfall. Inwiefern passt es da? Und so toll das ganze Projekt natürlich auch ist, aber inwiefern passt es da, dass viele Spieler im Sommer beim AMS gemeldet sind und trotzdem jetzt keine konkreten bekannten Fälle oder so, aber und trotzdem an der Sunshine Hockey League zum Beispiel in Kärnten teilnehmen, die ja dann so ein, meines Wissens 4-gegen-4 Format ist und trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt. Und beim Spiel kann relativ schnell mal was passieren wahrscheinlich. Es ist zwar No-Contact-Liga, aber wie steht ihr dazu?
Ich habe über das bis zu deiner Einladung zu dem heutigen Gespräch noch gar nicht großartig nachgedacht gehabt, weil ich diese Sunshine-League noch nicht wirklich am Radar gehabt habe. Ich habe es ja mitbekommen letztes Jahr, dass da eben auch der Marco Kasper teilnimmt, weil
genau, ja.
Durch solche Spiele wirst du natürlich dann darauf aufmerksam.
Genau.
Ich gebe da recht, dass Verletzungsrisiko durch einen abgefälschten Schuss genauso gegeben ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber nicht, ob die Spieler dort irgendein Geld dafür bekommen, dass sie teilnehmen oder ob das einfach nur die Möglichkeit ist, sich fit zu halten. Ich glaube fast, es ist Letzteres.
Es ist Letzteres,
Und da, ja, okay. Und da stellt sich dann die Frage, wenn ich in keinem Vertragsverhältnis bin, ja, ob ich jetzt in der Sunshine League aufs Eis gehe oder ob ich, so wie wir es halt früher gemacht haben, dann bei irgendeiner anderen Mannschaft mitgehen kann, damit ich ein bisschen Eiskontakt habe. Das Verletzungsrisiko ist immer genauso, wie du dir eben beim Krafttraining oder beim Lauftraining ja auch wehtun kannst oder wie du eben am Weg, und das ist jetzt noch einmal diese Geschichte eben in Corinne Conrad, am Weg zur oder von der Halle einen Autounfall haben kannst, was dann auch dich quasi körperlich sehr schwer beschädigen kann. Und so gesehen, glaube ich, wird das einfach nur als Trainingseinheit gewertet und nachdem da niemand ein Geld damit verdient, oder zumindest was die Spieler jetzt betrifft, wird das AMS auch kein Thema haben, weil das AMS schickt dich ja generell ohnehin zu Weiterbildungen. Ja. Jetzt wird es nichts bringen, wenn der Eishockey-Profi an Excel oder an Word-Kurs in diesen 2-3 Sommermonaten absolviert, sondern eben wird es sinnvoll sein, dass er für seine Tätigkeit, dass er wieder einen neuen Vertrag kriegt, so schnell wie möglich fit wird und so viel Eishockey-spezifisch trainiert. Also so gesehen sehe ich den Teil jetzt ehrlich gesagt nicht kritisch. Was anders wäre, wenn die dort irgendwie heimlich Geld auszahlen würden. Ja, aber das ginge natürlich nicht, weil wenn ich vom AMS Geld beziehe, darf ich mittlerweile gar kein Nebeneinkommen haben natürlich. Ja.
Das wollte ich eigentlich auch noch fragen. Die Frage ist mir erst entfallen. Wie schaut es eigentlich aus, wenn ich beim AMS bin? Habe ich da regelmäßige Einladungen zu irgendwelchen Schulungen oder darf ich mich als Profisportler, der ich ja in der Zeit nicht bin, aber darf ich mich da voll aufs Training konzentrieren? Oder habe ich Pflichtbesuche zum Beispiel 14-tägig beim AMS? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Die Frage kann ich dir nicht ganz beantworten. Ich kann da mal eine Eine Geschichte noch dazu sagen, dass beim Nationalteam ist es so, dass die Spieler sich dann, wenn sie beim Nationalteam bei der WM dabei sind, beim AMS abmelden, in der Zeit beim Verband angemeldet werden und auch ein Entgelt bekommen, also einen Lohn bekommen, der dann in Tagsätzen ausbezahlt wird. Mhm. Und wenn sie dann fertig sind mit der WM, und das ist ja das, was manche Spieler sagen, das heißt, beim Nationalteam, das kostet mich Geld, weil da kriege ich weniger raus, als ich beim AMS bekommen würde. Ja, und warum soll ich da jetzt zur WM fahren und das Risiko eingehen, dass mich da dann einer zusammenschießt oder über den Haufen führt und ich mich verletze? Die andere Geschichte ist beim AMS, also ich kann es ja nur sagen, bis vor 30 Jahren bei mir damals gewesen ist. Ich habe eben in der Zeit studiert und ich bin da erst irgendwann nach 2, 3 Saisonen draufgekommen, dass man sich eigentlich trotz meines kleinen Einkommens trotzdem beim AMS melden hätte können. Ich habe das am Anfang gar nicht gewusst, was jetzt super ist, wenn ich der Jus-Student war damals. Aber ich habe gesagt, nein, ich studiere, ich bin ja nicht arbeitslos. Ja. Und dann haben aber Kollegen gesagt, na, geh dorthin, das ist sinnvoll, da kriegst du ein bisschen Geld draus. Und damals redet man wirklich noch von ein bisschen an Geld. Und ich bin dann dorthin gegangen, das Erste, was ich bekommen habe, war die von dir angesprochene Schulung. Ja, ich soll da jetzt irgendwie irgendeinen Kurs machen. Und dort habe ich mich dann einmal reingesetzt. Die haben mir Sachen erklärt, die ich schon längst wusste, weil ich den Computerführerschein und so weiter, wie das damals geheißen hat, auf der Uni schon nebenbei gemacht habe. Und ich habe dann mit meinem Berater oder Beraterin, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, gesprochen, habe gesagt, Schatz, so schaut's aus. Ich bin mittendrin im Jus-Studium, wir haben jetzt die Variante, ihr lasst mich da jetzt die 2, 3 Monate quasi in Ruhe auf die Uni gehen, bevor ich jetzt einen von euch vorgeschlagenen Kurs mache. Ich habe dadurch Zeit, dass ich für meine Prüfungen auf der Uni lerne. Und wenn ich meine Karriere mit Ende 20 beende, dann habt ihr keinen Arbeitslosen, sondern dann habt ihr einen ausgebildeten Juristen. Oder ich schicke mich jetzt in die Excel-Schulungen und wenn ich mit 30 aufhöre, muss ich noch einmal 4 Jahre studieren. Ja? Und kostet den Staat mit Stipendien oder was auch immer dann alles zu zahlen ist oder irgendwelchen Förderungen, koste ich euch dann noch viel mehr, ja? und kann nicht, noch nicht arbeiten. Und da haben wir uns dann eigentlich relativ schnell darauf geeinigt. Ich habe dann immer auch gleich, wenn ich einen neuen Vertrag gehabt habe, den dann immer hingeschickt, gesagt, geschaut, es schaut gut aus, ich wäre da ab 1. August entweder bei der Mannschaft oder bei der Mannschaft wieder spielen können, da habe ich das und das Angebot. Und ja, und habe mich dann halt mit Ende Juli, Anfang August dann auch wieder beim AMS abgemeldet. Das hat bei mir jetzt damals so funktioniert, wie es jetzt ist. Ob das jetzt anders gehandhabt wird, muss ich gestehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Wir haben schon ein bisschen über diese Einheitsverträge gesprochen, die einmal das Ziel gewesen wären, wo natürlich, oder die Standardverträge, die quasi als Ersatz für einen Kollektivvertrag sein sollten. Wie realistisch ist es, dass das kommen könnte, kommen wird?
Schwierig, die Frage, wie du sie jetzt gestellt hast, korrekt zu beantworten, weil es gibt 2 Antworten drauf. Zum einen, wir wollen das seit 6 Jahren und haben es noch immer nicht geschafft. Und die andere Antwort ist, der Vertrag liegt eigentlich fix fertig auf den Laufwerken. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Wir haben immer wieder die Vereine kontaktiert. Alle haben gesagt, teilweise auch selber die Vereine. Also der Oliver Piloni hat mich gleich am Anfang vor 5 Jahren schon angerufen und gesagt, du, das ist super, das könnt ihr doch machen, setzt euch dafür ein. Habe ich gesagt, ja, super. Nur ist es mir nicht gelungen, ihn dann auch zu überzeugen, dass er an diesen Verhandlungen vielleicht teilnimmt, wie so ein Standardvertrag auszusehen hat. Also mehrmals alle Vereine oder die Manager direkt bei WhatsApp und so weiter angerufen, angeschrieben. Letzten Endes war es dann die Initiative des Peter Nader in Linz, der gesagt hat, Sascha, lass uns da was machen. Habe ich gesagt, passt. Und wir haben dann intern als Gewerkschaft entschieden, okay, weil ich habe zuerst immer gesagt, das hat keinen Sinn, wenn wir es nur mit ein paar machen. Und dann haben wir aber umgedacht, wir haben da Reini Divis und der Patrick haben mich da eigentlich überzeugt, die gesagt haben, du, lass es uns umsetzen und wenn es nötig ist, auch nur mit einem Verein und dann werden die anderen Spieler und Vereine sehen, dass da was Gutes entstanden ist. Und werden vielleicht dann auf das umschwenken. Und das haben wir dann so gemacht. Wir haben uns dann mit Linz getroffen und es ist relativ bald nach dem Abgang von Franz Kaller, der für sowas überhaupt kein Interesse gehabt hat, mit dem wir es generell sehr schwierig gehabt haben bei den Vienna Capitals, weil der jegliche Zusammenarbeit verweigert hat und auch relativ schnell, wenn wir es dann juristisch durchgesetzt haben, dann persönlich beleidigt war und das dann uns oder mir vorgeworfen hat, dass wir ein Recht des Spielers vor Gericht in 2 Instanzen dann auch bestätigt bekommen haben. Aber nach dessen Abgang ist mit Lukas Garhofer ein aus meiner Sicht da wirklich sehr weitsichtiger und vernünftiger Manager bei den Capitals ans Ruder gekommen. Und der, als er davon gehört hat, ich weiß gar nicht mehr, wie wir in Kontakt getreten sind, dann, aber wir haben uns einfach dann irgendwie kennengelernt besser und haben darüber gesprochen und gesagt, na, der ist auch dabei. Ja, das finde ich dafür sinnvoll. Und ja, und irgendwann in einer anderen Geschichte ist plötzlich in einem Gespräch der VSV drauf gekommen, dass es auch passend würde. Und jetzt sind wir quasi mit drei Vereinen und haben die Vertragsmuster ausgehandelt. Einziger, also gar nicht strittiger Punkt, einziger unklarer Punkt ist, wo ich dann gesagt habe, liebe drei Vereine, sagt ihr uns, wann ein Spieler fit ist. Da ist es darum gegangen, was wir vorher schon als Thema gehabt haben, wann ist ein Spieler fit und was muss er erfüllen. Und wir sind uns dessen bewusst, dass ein Spieler natürlich so fit wie möglich sein soll, und wir sind uns dessen auch bewusst, dass es dann oft die Importspieler sind, die nicht ganz so fit aus Nordamerika anreisen, weil bei den österreichischen Spielern alle über den Sommer wie die Verrückten trainieren. Und es uns eigentlich auch wichtig ist, dass die Spieler so fit wie möglich sind. Also wir sind da jetzt nicht radikale Arbeitnehmervertreter, die sagen, na, das muss so und so sein, weil es Gesetz gibt es nicht her, sondern wir wollen ja, dass gutes Eishockey gespielt wird und dass sich auch die Spieler nicht verletzen. Und daraufhin haben wir gesagt, pass auf, liebe Vereine, ihr habt jeder in eurem Vertrag, hat jeder was Individuelles drinnen. Der eine Verein hat drinnen die und die, die Werte, die es da erreichen muss beim Radlfahren, der andere hat die und die anderen Werte und der dritte hat, du musst den Mannschaftsschnitt um so und so viel Prozent, darfst du ihn nicht unterschreiten oder, also überschreiten darfst du natürlich, aber dass das so ein Schnitt gerechnet wurde, was natürlich arbeitsrechtlich überhaupt nicht umsetzbar ist und überhaupt nicht erlaubt ist. Mhm. Ja. Und wir haben dann aber gesagt, ihr drei, einigt euch auf was? Uns ist eigentlich alles recht, klingt jetzt ein bisschen juristisch falsch, aber wir können mit allem leben, wenn ihr drei euch einmal einig seid. Und da ist jetzt aber das Problem, dass die Vereine andere Sorgen gehabt haben in den letzten Wochen und es dadurch nichts weitergegangen ist oder in den letzten Monaten.
Weil also das ist aktuell sogar Thema und Gegenstand quasi bei den drei Vereinen.
Ja. Es ist eigentlich, wir waren im Winter so gut wie fertig und es ist schon darum gegangen, wer wann bei der Ligasitzung was präsentiert. Also, weil auch der Christian Feichtinger dem sehr positiv gegenübersteht und dem was abgewinnen kann, weil er natürlich auch mehr Transparenz will, weil auch er weiß nicht, was die einzelnen Spieler verdienen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man dadurch die Summen veröffentlichen. Es geht einfach darum, dass die juristischen Spitzfindigkeiten, die manche Vereine reinschreiben und damit ihre Arbeitnehmer, ihre Spieler benachteiligen, dass die rauskommen. Dass jeder Spieler weiß, wenn ich das unterschreibe, es ist von der Gewerkschaft und von der Arbeitgeberseite gutiert worden, da werde ich nicht reingelegt. Und ich muss jetzt nur mehr reinschreiben, wie viel Geld kriege ich und kriege ich eine Wohnung oder kriege ich ein Auto. Solche Sachen muss ich noch ankreuzen. Und der Rest ist aber geklärt. Und auch die Liga könnte damit leben, zumindest war so das Gespräch mit Christian Feichtinger, dass man die Verträge dann dort irgendwo deponiert. Ja? Und da ist einfach die Hoffnung, wenn wir den einmal implementiert haben, dass dann der Spieler sagt, okay, ja, ich würde jetzt, es ist zwar jetzt nicht Wien, Linz, Villach, sondern ich würde jetzt in Graz unterschreiben oder in Vorarlberg. Ich möchte aber zu dem Vertrag unterschreiben, weil es hat jetzt kein Arbeitgeber das einseitige Recht, dass er bestimmt, wer den Vertrag aufsetzt. Es hat sich einfach in Österreich so etabliert, dass der Arbeitgeber immer den Vertrag aufsetzt. Aber eigentlich ist es ein Vertragsverhältnis, das könnte auch ich als Arbeitnehmer einen Vertrag vorschlagen und der Arbeitgeber unterschreibt den. Ja. Und da ist einfach die Hoffnung, dass es dann, wenn er endlich dann einmal da ist, dass er dann auch umgesetzt wird. Ob es realistisch ist, um deine Eingangsfrage zu beantworten, ja, auf jeden Fall. Umgekehrt habe ich jetzt aber auch gemerkt, dass es schon langsam knapp wird, dass wir das endlich jetzt tatsächlich einmal umsetzen. Ja, beziehungsweise dass das dann ja von unseren Nachfolgern auch weiterhin betrieben wird, weil die sich natürlich dann da auch wieder neu einlesen müssen. Ja.
So, jetzt hast du was ganz Wichtiges erwähnt. Da muss ich noch einmal nachhaken. Wir haben im Vorgespräch ganz kurz schon drüber geplaudert. Du wirst deine Rolle des Vorsitzenden abgeben im Herbst und auch deine zwei Stellvertreter räumen den Platz wahrscheinlich. Warum und wer könnte nachrücken?
Ja, also in mir ist die Entscheidung letzten Herbst eigentlich schon gereift, dass ich gesagt habe, einerseits, es ist jetzt zeitlich auch anstrengend, aber das ist nicht das Thema, ja, weil ich gerne Sachen auch in meiner Freizeit mache, wo ich der Meinung bin, dass das irgendwie einen Sinn ergibt und dass das Leben von vielen Menschen vielleicht verbessert. Und andere fahren ehrenamtlich beim Samariterbund am Wochenende mit dem Rotkreuzwagen und ich mache halt das jetzt nicht ganz ehrenamtlich, also ein bisschen was kriege ich mittlerweile dafür, aber als wir begonnen haben, haben wir das wirklich alles gratis gemacht. Und da ist in mir trotzdem der Entschluss gereift, dass ich nicht mehr die Power habe, all diese Verantwortung zu übernehmen, die ich da jetzt in den letzten Jahren gehabt habe, weil ich mich da extrem verantwortlich fühle, ob irgendwas dann gut oder schlecht geht und die Spieler sich an uns wenden. Und ich habe nicht immer die Garantie, dass ich dann immer für alles die perfekten Lösungen habe. Und mich das einerseits schon sehr belastet, andererseits ich mir aber auch gedacht habe, ich möchte vielleicht wieder irgendwie was Neues beginnen. Meine Tochter spielt jetzt seit ein paar Jahren Handball und ich bin jetzt irgendwie beim Handballsport ein bisschen reingekippt und es taugt mir auch dort irgendwie dabei zu sein. Und da habe ich gemerkt, dass ich auch weniger Eishockey-Spiele schaue und jetzt mehr Handball spiele. Als ich das dann über Weihnachten dem Patrick Harrand mitgeteilt habe und ihm klar machen wollte, Patrick, nächsten Herbst bitte übernimmst du dann als mein Stellvertreter, weil der Patrick war ja ursprünglich die treibende Kraft, der wollte halt nur nicht die Nummer 1 sein. Und hat er dann plötzlich gesagt, du, ich kann das nicht, mir geht's genauso. Ich brauche auch da jetzt quasi mal eine Auszeit. Beim Reine Divis war es ähnlich, wobei der halt auch immer schon betont hat, wie ich es eingangs erwähnt habe, dass er das Ganze auch mir gegenüber aus Freundschaft gemacht hat und wir dann gesagt haben, nein, dann räumen wir das Feld, wollen aber natürlich eine geordnete Übergabe haben das dann auch im Jänner schon kommuniziert sind dann in Gespräche mit möglichen Nachfolgekandidaten gekommen. Und da ist es jetzt so, dass der Dominik Heinrich großes Interesse gezeigt hat und dankenswerterweise das Ganze da jetzt starten wird. Viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich auch noch nicht weiß, welches Team er sich jetzt rundherum aufbauen wird. Der Patrick Harrand wird vielleicht in irgendeiner Form trotzdem noch dabei bleiben. Ich meine, ich bin natürlich auch immer erreichbar, wenn noch Fragen offen sind, du, was war da damals und so weiter. Also ich trete jetzt nicht völlig aus dem Leben. Aber es ist aus meiner Sicht schon wichtig, dass man dann einen klaren Schlussstrich zieht und dann auch nicht da wieder Balkon-Muppet oben sitzt und dann alles kommentiert, was da quasi der Nachfolger macht, sondern wir werden mit Dominik da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten viele Gespräche führen, ihm alles übergeben, dass er sich überall einmal einarbeiten kann, weil es für ihn etwas völlig Neues ist. Er kommt direkt aus der Eishockey-Karriere. Bei mir war es ja so, ich habe davor schon irgendwie 15 Jahre oder länger als Jurist gearbeitet. Also für mich, ich war anders strukturiert, mal als gewohnt, einen Bürojob zu haben. Für Dominik kommt das da jetzt alles neu dazu. Und dann wird es im Herbst eben, wir machen immer alle zwei Jahre interne Wahlen. Und da wird dann der Dominik mit einem neuen Team antreten. Und und wir werden uns dann jetzt in den nächsten Monaten Schritt für Schritt zurückziehen.
Wir wünschen dafür dem Dominik einerseits und dir natürlich andererseits alles Gute. Und jetzt haben wir wirklich bei der Abschlussfrage. wenn du einen Wunsch frei hättest, was du im österreichischen Eishockey bewegen oder verändern könntest, was wäre es? Jetzt aus arbeitsrechtlicher Sicht, logischerweise. Oder aus gewerkschaftlicher Sicht.
Ja. Ich denke eh nur mehr so. Ich sehe es eh nicht mehr anders. Ja, genauso wie ich ein Eishockey-Spiel, das ich mir im Fernsehen anschaue, oder eine Sportveranstaltung nach 10 Jahren Servus TV, nach den Übertragungen nur mehr aus der übertragungstechnischen Sicht sehe und gar nicht mehr das Spiel als solches bewerte, sondern eher so Kameraeinstellungen oder Kommentare oder was auch immer oder Analysen mehr anschaue. Genauso ist es da so, dass ich da natürlich so mitlebe. Aus meiner Sicht, glaube ich, wäre es sehr, sehr sinnvoll, dass die Vereine untereinander die Budgets angleichen. Ja. Und da habe ich einfach die Hoffnung, dass wenn diese Großsponsoren einsteigen, wie Red Bull oder auch Jährich in Graz, dass die halt quasi viel mehr als Ligasponsor gewonnen werden könnten. Weil wenn den Vereinen klar ist, dass wir die Einkommen einander mehr angleichen, dass ich dadurch auch sportliche Ausgeglichenheit habe und dadurch auch wieder mehr Zuschauereinnahmen, spannendere Spiele und vielleicht auch mehr bessere Fernsehverträge oder Übertragungsrechte, die besser verkaufen kann, weil da, glaube ich, ist derzeit das große Thema. Und warum schauen viele von uns, also ich zähle mich jetzt selbst dazu, lieber die NHL als das einheimische Eishockey? Jetzt kann man sagen, natürlich, weil die Qualität dort besser ist, aber das sehen nicht immer alle. Es ist einfach, die Übertragung als solche ist geiler, weil es einfach aus schönen Hallen übertragen wird. Ja. Und das ist vergleichbar auch mit Handball jetzt. Wenn da aus irgendeinem Turnsaal übertragen wird, dann kommt das einfach nicht gut an, wenn du dir die deutsche Liga dagegen anschaust, wo einfach aus echten Sporthallen übertragen wird. Und das müssen jetzt nicht die 20.000er Hallen sein. Aber wenn ich da mehr Geld zur Verfügung hätte, um die Infrastruktur schöner zu machen, dann würde das schon helfen. Und es sind so Sachen, Graz wird die Halle echt cool umgebaut, ist, wenn du innen drinnen bist, ist geil. Aber die Fernsehübertragung ist halt trotzdem von der großen Tribüne. Und wenn du dann siehst, dass zwar links und rechts jetzt hinter den Toren, da siehst du, wenn sie voll ist, viele Zuschauer, aber geht sich vom Winkel her jetzt wieder nicht aus. Aber wenn du von der anderen Seite das Spiel übertragen würdest und du hättest immer diese riesige Tribüne im Bild im Hintergrund, dann macht das was mit mir. Und vor allem, wenn dann die Zuschauer alle dort mal, wenn du von unten auffüllst, dann schaut das ganz anders aus, als wenn du auf der einen Seite dann im Hintergrund nur ein paar freie Reihen hast. Also wenn man da in Infrastruktur investiert, wenn man in oder zuerst in Infrastruktur investiert, bevor man in quasi das rundherum investiert. Also ich sage, wenn eine neue Mannschaft neu in die Liga kommen will, muss sie die und die Infrastrukturvorgaben haben. Ich weiß, dass da die Liga auch dahinter ist, dass die das auch haben wollen, weil sie natürlich wissen, dass das was bringt. Aber ich glaube, dass das noch viel mehr Voraussetzung sein müsste. Ja. Und eben in den Hallen, wenn wir jetzt über Nachwuchssport reden, das habe ich damals schon bekrittelt. Es ist toll, wenn eine Halle eine zweite Eisfläche kriegt. Das ist auch sehr wichtig, damit ich genug Trainingszeiten habe. Aber es ist mindestens genauso wichtig, dass genug Kabinen gebaut werden und die Spieler und Spielerinnen ihre Ausrüstung in der Kabine lassen können. Dass ich da Kabinen habe, und das kann mir jetzt keiner einreden, dass Kabinen so viel Geld kosten. Die müssen jetzt nicht luxuriös sein, aber ich kann einem Kind, das im 23. Bezirk in Wien wohnt und bei den Caps spielen will oder irgendwo bei einer Nachwuchsmannschaft mit 8 oder 9 oder 10 Jahren, dann kann ich dem Kind in dem Alter oder vielleicht, wenn es ein bisschen älter ist, sehr wohl zumuten, mit der U-Bahn zum Training zu fahren oder mit dem Bus, weil das Verkehrsnetz in Wien sensationell ist, das öffentliche. Und ich nicht die Eltern dafür brauche, mich jedes Mal hinzubringen und jedes Mal abzuholen. Das geht aber nicht, wenn Kinder und Spielerinnen und Spieler jedes Mal eine Tasche und 2 Stöcke mitnehmen müssen und die können dann nicht damit einfach im Bus oder in der U-Bahn fahren in jungen Jahren. Und damit bin ich von den Eltern abhängig und damit können viele Kinder wieder nicht spielen, weil die Eltern keine Zeit haben. Ja, oder weil sich bei den Eltern einfach berufsmäßig nicht ausgeht, wenn da um 5 am Nachmittag schon Training ist. Und das sind Sachen, die, glaube ich, jetzt kein Vermögen kosten könnten, aber viel mehr Kabinen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es waren jetzt ganz viele Wünsche, sorry.
Aber es zielt alles auf einen Grundwunsch, würde ich mal sagen, zielt es alles ab. Danke für diese Einschätzung, danke für das nette Gespräch, danke für deine Einblicke vor allem und vor allem danke für deine Zeit, die wir bei dir in Anspruch genommen haben.
Sehr gerne. Über Eishockey reden können wir immer, jeden Tag, stundenlang.
Ja, danke. Er geht auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für die Aufmerksamkeit. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings und nachrichten.at/eishockey. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus. Und auf Wiederhören.